Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute wieder mit einer Examensvorbereitungsfolge und dieses Mal mit einem etwas anderen Format.
Genau. Endlich wieder öffentliches Recht erstmal. Da hast du dich wahrscheinlich auch besonders drauf gehört.
Strafrecht
ist ja leicht und macht nicht so viel Spaß.
Ich möchte jetzt auch nicht so in die Klischees reinbringen, aber Strafrecht ist ja wirklich einfach.
Ja, das werden jetzt alle Strafrechtler werden, das sehr gerne hören.
Aber ist doch das Klischee, ne? Dass es einfach ist. Oder dass es so offensichtlich ist oder so.
Ja, also du kannst halt sehr viel mit auswendig lernen machen.
Ja.
Was du in anderen Bereichen, vor allem jetzt mal öffentliches Recht ist natürlich die Creme de la Creme.
Das würde ich den Leuten nie unterstellen.
Ja, auf jeden Fall ein neues Format heute. Wir behalten natürlich erstmal das alte Format grundsätzlich bei. Das heißt, wir sprechen zu zweit über den Fall. Kurosch beantwortet meine Fragen, die ich ihm während dem Fall stelle, so ein bisschen aus Laienperspektive.
Das betonst du auch nochmal jetzt, ne?
Aus Laienperspektive. Und ja, dann haben wir noch ein paar Einspieler. Und zwar haben wir vorher mit dem Professor Dr. Stehlkens gesprochen und haben ein paar Einspieler zu dem Fall aufgenommen. Das bedeutet, ich habe ihm bestimmte Fragen gestellt, die ich mir aus Position eines ungefähr 6 Semesters gestellt hätte. Und wir haben uns da so ein bisschen ausgetauscht mit Argumenten, um euch ein bisschen den Fall näher zu bringen. Und dieser Fall, den wir heute machen, hat auch der Professor Dr. Stehlkens erstellt. Und die Lösung findet ihr dann auch im Internet. Ja, soweit erstmal zur Einführung. Ich glaube, das wird ganz gut. Professor Dr. Stehlkens wird dann auch so ein bisschen Schwerpunkte setzen und sagen, hier, guck mal, das war ein Schwerpunkt, hier, guck mal, da gab es so viele Punkte ungefähr drauf oder kann man sich ungefähr vorstellen. Natürlich kann man Punkte nie genau pro Argument sagen. Es ist immer je nachdem, wie gut das Argument sitzt und an welcher Stelle es gebracht wird. Aber grundsätzlich kann man ja zum Beispiel sagen, Zulässigkeit gäbe heute 0 Punkte. So. Also hätte keinen Notenpunkt gegeben, es hätte nur Abzug gegeben. Sowas kann man natürlich pauschal sagen. Und genau das machen wir auch heute. Und mal schauen, wie es bei euch ankommt. Gebt uns gerne Feedback auf den üblichen Kanälen, vor allem Instagram ist eigentlich unser Hauptkanal, wo wir mit euch kommunizieren.
Richtig.
Und ansonsten könnt ihr natürlich auch per Mail schreiben und so weiter.
Wo, genau. Dann gibt es die Fälle?
Die Fälle gibt es auf der Seite www.saarheim.de. Das sind die Saarheimer Fälle. Das ist ein Online-Fallrepetitorium. Dort gibt es alle Fälle kostenlos. Ihr könnt euch sowohl den Sachverhalt als auch die Lösungsskizze durchlesen und runterladen, ausdrucken. Das Gute ist, da werden wir auch noch drauf eingehen, es gibt immer wieder weiterführende Links, vor allem auch Urteile. Das bedeutet, du kannst mit einem Klick auf das Urteil kommen oder mit einem Klick auf einen bestimmten Hinweis, der zum Beispiel nochmal grundsätzlich etwas erklärt. Das werden wir später sehen. Wir haben die Fortsetzungsfeststellungsklage heute wieder. Und dann kommst du mit einem Klick auf den Hinweis Fortsetzungsfeststellungsklage, kommst du nochmal auf eine extra Seite, wo einfach die Fortsetzungsfeststellungsklage aufgebaut ist und du siehst, okay, wann muss ich die analog anwenden, wann nicht analog. Und das ist natürlich auch zum Ausdrucken da. Und ja, ich denke, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Wird euch auf jeden Fall sehr viel helfen, denke ich. Vor allem auch diese weiterführenden Links mit den Urteilen fand ich auch super interessant. Und ja, wird auch immer wieder aktualisiert. Das bedeutet, auch wenn die Fälle, zum Beispiel den Fall heute, der ist noch aus den 90ern, der wurde aber immer wieder aktualisiert und verliert vor allem nicht an Aktualität, wie wir gleich erfahren werden. Mhm. Und der Fall heißt auf jeden Fall Kameradschaftsbund Deutscher Eiche e.V. Und Kurt kann ja erstmal so die Aufmachung oder beziehungsweise was erwartest du bei diesem Titel Kameradschaftsbund? Er wird eher in die linke Richtung gehen, oder?
Ja,
die
ganz
politische
klar.
Politische linke Richtung, Kameradschaftsbund.
Das deutet Deutsche nach, Eiche. Nach rechts außen
ja,
genau. an. Aber bevor wir da reinsteigen, vielleicht noch, warum sind die Fälle, sag ich jetzt mal, verlässlich für angehende Studenten, dass die jetzt besonders verlässlich sind, weil sie eine gute Qualität haben, weil die Lösungsskizzen richtig sind? Möchtest du dazu noch was sagen?
Genau, also sie sind halt vom Professor Dr. Stehlkens gestellt. Das bedeutet, er war auch Examenskorrektor und kann Fälle sehr gut bauen und hat die halt vor allem kostenlos zur Verfügung gestellt, was ich einfach eine super Sache finde. Und ja, der Aufbau ist relativ strukturiert. Ist auch die Lösungsskizze ist nicht nur eine Lösungsskizze, sondern es ist eine ausformulierte Lösung. Und auch mit Anmerkungen versehen. Und genau, diese Anmerkungen werdet ihr sehen, wenn ihr die Lösungsskizze seht. Die Anmerkungen werden den Einspielern, die wir haben, ähneln. Und ja, das gibt dann so ein rotes Bild. Das habt ihr also einmal als Audioformat und einmal noch als visuelles Format im Internet.
Genau. Gut, dann würde ich sagen, wir starten den Fall.
Genau, genug vorgeplänkelt.
Kameradschaftsbund Deutsche Eiche e.V. Das auf deutschnationales Schrifttum spezialisierte Verlagshaus des Saarheimer Verlegers Dr. Lutz Lautstark gibt die Zeitschrift Der Kamerad heraus, die sich zur Aufgabe gemacht hat, das Organ rechtskonservativer junger Menschen und Familien zu sein, denen die deutsche Heimat und die deutschen Werte noch etwas bedeuten. Als Ableger dieser Zeitschrift hat sich der Kameradschaftsbund Deutsche Eiche e.V. mit Sitz in Saarheim gegründet. Vorsitzendes Vorstandsmitglied ist seit seiner Gründung Dr. Lutz Lautstark. Zu diesem Zweck veranstaltet der Verein vor allem in verschiedenen Teilen des Bundesgebietes Kameradschaftstreffen, eine Art geselliges Beisammensein, auf dem sich generationenübergreifend die örtlichen Vereinsmitglieder treffen und gemeinsam feiern. Es wird dabei strikt darauf geachtet, dass auf dieser Veranstaltung keinerlei politische Reden gehalten werden und dass auch sonst, etwa im Hinblick auf die Musik und die Kleidung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, eine deutliche Distanz zur rechten Szene gewahrt wird. Dennoch gilt der Verein natürlich als der rechten Szene zugehörig, weil tatsächlich viele seiner Mitglieder, einschließlich Dr. Lautstark, Mitglieder von Parteien und Wählergemeinschaften sind, die als rechtsextrem gelten, ohne verboten zu sein. Dieses Jahr sollte das Kameradschaftstreffen West des Vereins am 8. Mai in Saarheim in dem Gesellschaftsraum des Gasthofs zum Hirschen stattfinden, der am Saarheimer Rathausplatz gelegen ist. Einladungen zu diesen Kameradschaftstreffen erfolgten lediglich in privaten Schreiben an die Mitglieder des Vereins. Dennoch wurde das Treffen schnell im ganzen Saarland bekannt und stieß auf heftige Ablehnung in der Bevölkerung. Mehrere Gruppierungen riefen zur Kundgebung vor dem Gasthof zum Hirsch am Tag des Treffens unter dem Motto auf: Schlagt die Faschisten, wo ihr sie trefft. Um Weimarer Zustände aufgrund gewalttätiger Auseinandersetzungen von der Stadt Saarheim fernzuhalten, verbot ihr Oberbürgermeister Oskar Obenauf, das Kameradschaftstreffen des Vereins am 26. April formell und ordnungsgemäß und ordnete die sofortige Vollziehung dieser Verfügung an. Zur Begründung gab er an, die Sicherheit dieses Treffens könne unter keinen Umständen gewährleistet werden. Eine Anfrage beim saarländischen Innenminister hatte ergeben, dass zum Schutz der Versammlung keine Polizisten verfügbar seien. Fast alle saarländischen Polizeikräfte seien wegen des in Saarheim stattfindenden Gipfeltreffens aller Regierungschefs der Europäischen Union gebunden. Am 8. Mai sollen schließlich im historischen Festsaal des Rathauses der Stadt Saarheim die sogenannten Saarheimer Verträge zur erneuten Reform der Europäischen Union unterzeichnet werden. Gerade deshalb weist Obenauf in der Begründung seiner Verbotsverfügung auch darauf hin, dass ein Treffen von Rechtsradikalen dem Image der Stadt Saarheim schade und es darüber hinaus auch dem ausländischen Regierungschefs als eine ungeheuerliche Provokation vorkommen müsse. Dr. Lautstark legte namens des Kameradschaftsbundes Deutsche Eiche e.V. gegen die Verfügung am 27. April ordnungsgemäß Widerspruch ein, über den bisher nicht entschieden ist. Ein Antrag des Kameradschaftsbundes auf Erlangen vorläufigen Rechtsschutzes vor dem Verwaltungsgericht des Saarlandes blieb ohne Erfolg. Daraufhin sagte der Verein das Treffen ab. Am 14. September erhob Dr. Lautstark nunmehr namens des Kameradschaftsbundes ordnungsgemäß vor dem Verwaltungsgericht des Saarlandes Klage, weil er die Verfügung vom 26. April diesen Jahres für rechtswidrig hält und im Hinblick auf das nächste Treffen im nächsten Jahr eine rechtliche Klärung anstrebt. Wird die Klage Erfolg haben?
Genau, sehr gut. Wir haben jetzt den Sachverhalt etwas abgekürzt dargestellt, weil der anderthalb Seiten lang ist. Ihr könnt den nochmal auf der Seite der Saarheimer Fälle komplett lesen. Die wichtigsten Informationen habt ihr aber jetzt. Ich werde den jetzt trotzdem nochmal kurz zusammenfassen. Es geht darum, dass ein offensichtlich rechtsgerichteter, wenn nicht sogar rechtsextremer Kameradschaftsbund, also ein Verein, der hält Treffen immer ab, so geselliges Beisammensein, und das findet, soll jetzt auch an einem solchen Tag stattfinden, wo die EU-Regierungskonferenz in Saarheim abgehalten wird und sich gegen Demonstranten angekündigt haben. Und dann hat der Ortsbürgermeister, der Oberbürgermeister gesagt, hier, Leute, das ist mir zu heikel, das ist ein Schaden für das Image der Stadt, das ist ein Schaden für generell, vielleicht für die EU-Regierungskonferenz, wenn es Gegendemonstranten gibt, wenn es Ausschreitungen gibt, wenn generell einfach ein rechtsextremer Verein hier Veranstaltungen abhält. Und generell ist auch die Gesundheit der Teilnehmer der Veranstaltung der Veranstaltung von dem Kameradschaftsbund gefährdet, weil es halt, wie ihr gemerkt habt, sehr brutale Gegendemonstranten geben könnte. So, deswegen hat 12 Tage bevor dieses Treffen stattgefunden hat, hat der Oberbürgermeister dieses Treffen verboten. So, dagegen haben die sich jetzt erstmal oder haben keine Klage erhoben, sondern die haben die Klage erst im September erhoben, weil sie gesagt haben, wir wollen das nächstes Jahr nochmal machen und da wird vielleicht wieder die Regierungskonferenz sein. Und deswegen möchten wir festgestellt haben, dass die Verbotsverfügung aus dem April rechtswidrig war. So, darum geht's. Und hier fangen wir direkt an mit der Frage, wie geht man denn an so einen Sachverhalt ran? An so einen Sachverhalt sollte man rangehen, der ist 1,5 Seiten lang. Das bedeutet, es sind viel Infos drin. Ihr könnt ja schon ungefähr einschätzen, welche Argumente relevant sein könnten, vor allem die, die der Oberbürgermeister am Ende vorgetragen hat. Schaden für das Image der Stadt, Schaden für vielleicht die Regierungskonferenz und so weiter. Die markiert ihr euch. Ich gebe den Tipp, auch schon beim ersten Durchlesen erste Gedanken an den Rand zu schreiben und die dann beim zweiten Lesen zu hinterfragen und zu überprüfen. Zu hinterfragen und zu überprüfen, denn oft ist so ein Bauchgefühl schon ganz richtig. Würde ich jedenfalls sagen. Viele sagen, okay, markiert nicht beim ersten Mal, sonst ist vielleicht dieses erste Gefühl auch gerade falsch. Aber wenn ihr es halt im zweiten Lesen hinterfragt, ist das eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, schon mal so die ersten Gedanken zu sortieren. Dann müsst ihr natürlich entscheiden, welches Argument oder beziehungsweise welche Ausführungen im Sachverhalt sind jetzt einfach nur zum Ausschmücken gedacht und welche sind jetzt wirklich relevant. Das bedeutet, ihr macht euch schon Gedanken am Anfang, wie ihr mit dem Sachverhalt und mit der Fallbearbeitung arbeitet. Das ist dann auch später ganz wichtig, weil ihr habt dann schon die Argumente gekennzeichnet, die ihr dann später in der Begründetheit verwursten könnt. Das ist auch ganz wichtig, dass ihr mit dem Sachverhalt arbeitet. Im öffentlichen Recht, sowie in anderen Rechtsgebieten, aber vor allem im öffentlichen Recht, sind die Argumente teilweise schon vorgegeben im Sachverhalt. Ihr müsst die einfach nur abschreiben, sozusagen. Natürlich an die richtige Stelle und mit dem richtigen Argument, aber ihr bekommt sehr viele Infos schon im Sachverhalt. Das heißt, eigentlich eine öffentlich-rechtliche Klausur ist an der Stelle eigentlich relativ simpel mit den Argumenten, weil ihr könnt euch ja zu diesem Argument, zum Beispiel ein Schaden für das Image der Stadt, ist das ein Argument, was zieht oder was nicht zieht? Das überlegt ihr euch, sortiert es ein bisschen ein mit dem, was ihr gelernt habt über das Gefahrenabwehrrecht und dann argumentiert ihr einfach so, wie ihr denkt. Letztendlich ist ja der Weg, wie ihr zur Lösung kommt, entscheidend und nicht die Lösung selbst. Natürlich, wenn es eine abstruse Lösung ist, ist natürlich auch immer so eine Sache, aber in der Regel ist der Weg entscheidend. So, dann steigen wir mal ein. Erstmal frage ich den Kurosch, erste Tendenz, was würdest du sagen? Die haben ja jetzt diese Veranstaltung verboten, also am Verbot, selbst von dieser Veranstaltung kann man nichts mehr machen, aber würde das Gericht im Nachhinein sagen, okay, diese Verbotsverfügung von der Stadt, die war rechtswidrig. Wie findest du das?
Ja.
Du würdest sagen, die Verbotsverfügung
War
war
rechtswidrig.
rechtswidrig.
Yes.
Und warum?
Weil ich muss sagen, die Argumente waren ein bisschen soft, fand ich. Also ich
Ja.
fand, das Image der Stadt, was ist das? Also wer entscheidet, wer und was ein Image ist? Und ich sag mal so, ich bin jetzt nicht Unterstützer von so einer Position, aber wenn du halt wenn Teile deiner Bevölkerung halt rechtsradikal sind und ich sag mal, die Politik nicht möchte, dass du rechtsradikal bist, ist es aber trotzdem Fakt, dass Teile der Bevölkerung rechtsradikal sind. Also du kannst dich ja nicht für etwas schämen, was in dem Land halt so ist. Also
Okay.
dann zu sagen, dass es vor fremden Regierungschefs Chefs als Provokation kommt, auch das schwierig. Das einzige Argument, was ich einigermaßen nachvollziehen konnte, war, dass sie halt einfach nicht genug Sicherheitspersonal haben und von daher, dass es dann da als Einschränkung gilt. Dann könnte mich, also wenn das stark genuges Argument ist, dass wirklich das nicht anders geht, dann könnte ich mir das vorstellen, dass auf der Basis das kommt. Aber ich muss sagen, Image, irgendwie Provokation von fremden Regierungschefs, finde ich grundsätzlich alles sehr fragwürdige Argumente.
Dann das Argument, was immer in solchen Fällen kommt, könnt ihr euch auch merken, bei solchen Veranstaltungen von Linksextremen, Rechtsextremen gibt es ja immer eine Gegendemonstration. Und dann kommt immer in solchen Gefahrenabwehrrechtsfällen kommt immer dieses Argument, ja, da kommen Gegendemonstranten, da seid ihr gefährdet, Leute, die an dieser Veranstaltung teilnehmen wollt. Das können wir leider nicht machen, da müssen wir die Veranstaltung absagen. Findest du das fair?
Was heißt fair? Also klar, grundsätzlich die Demonstranten gefährden die Veranstaltung und müssen geschützt werden. Gut, dann kommt wieder auf das Argument zurück, dass man sagt, okay, man kann nicht genug schützen, weil besonders auf der Hinsicht, dass man sagt, okay, wir können nicht genug Polizei abstellen dafür.
Aber findest du dann richtig, gegen die Veranstaltung vorzugehen und die abzusagen, anstatt gegen die Gegendemonstranten? Weil eigentlich.
Naja, nicht richtig, aber ich sag mal so. Das eine ist eine Veranstaltung, die geplant ist. Das andere ist eine Reaktion darauf. So, die Reaktion darauf kann ich doch wahrscheinlich so oder so nicht maßen halten. Ob ich jetzt, also.
Ja, du meinst, man kann das nicht absehen, wie viel Gegendemonstranten kommen
Genau.
jetzt. Ja, genau,
Und
das stimmt,
wie
ja.
viele kommen, wenn die jetzt die Gegendemonstration nicht, also die findet illegal statt. Die Leute kommen trotzdem. Du hast trotzdem, also es hilft dir ja trotzdem nicht, weil da sind trotzdem keine Polizisten in dem Fall. Also ich verstehe, also klar, per se ist es unfair für die Veranstaltung, aber man muss es ja im großen Kontext sehen, im Sinne von, okay, schön, dass sie ihre Demonstration jetzt irgendwie, also wir haben jetzt abgesagt, da könnte die Demonstration gar nicht stattfinden. Und was, wenn die trotzdem kommen? Dann ist es ja noch schlimmer
Genau.
als vorher, weil dann
Ja.
hast du nicht mal irgendwas da stehen am Personal.
Jetzt haben wir auch schon so ein bisschen, oder Kursch hat verargumentiert, diesen typischen Schritt, den man überlegt. Okay, grundsätzlich kannst du nicht gegen die Veranstalter oder gegen die Veranstaltung vorgehen, weil die ja nur ihre Grundrechte ausüben. Ich fülle jetzt deine Worte in so ein bisschen rechtlichen Kontext. Und genau, also du kannst dann nicht gegen die Veranstaltung vorgehen, weil die sind kein Störer. Das werden wir uns später angucken. Die sind nicht verantwortlich. Aber vielleicht muss man sie ranziehen als Nichtstörer, weil man die Gefahr nicht anders abwenden kann. Das war das, was du gesagt hattest. Genau. Sehr gut. Da haben wir schon mal eine gute Abgrenzung vorgenommen. Aber das war jetzt alles nur Vorgeplänkel. Jetzt steigen wir richtig ein. Und zwar fangen wir an mit A, Zulässigkeit. Erstens, Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs. Hier prüfen wir nach Paragraf 40 Absatz 1 Satz 1 VWGO. Schauen wir uns an, ob die Streitigkeit öffentlich-rechtlicher Natur ist. Und das ist sie, wenn die streitentscheidenden Normen solche des öffentlichen Rechts sind und Hoheitsträger einseitig verpflichten oder berechtigen. Und hier haben wir jetzt schon direkt ein kleines Problem, was wir beachten müssen. Und zwar gibt es den Artikel 125a Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz. Und was die Aussage dahinter ist, dazu hat der Professor Stilkens was gesagt.
Dieses Versammlungsrecht ist ja, wie auch bestimmte Sachen im Wirtschaftsverwaltungsrecht, ist ja 2006 von der ursprünglich gegebenen Bundeskompetenz in die Landeskompetenz gewechselt worden, übergewechselt worden. Und aus Artikel 125a ergibt sich, dass das Versammlungsgesetz des Bundes dennoch anwendbar sein kann. Und im Prinzip muss ich jetzt in jedem Land also prüfen, welches Versammlungsgesetz überhaupt einschlägig ist. Also es ist nicht automatisch das des Bundes, sondern in Niedersachsen, glaube ich, oder in Bayern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein haben die inzwischen Landesrechte gemacht, sodass es hier falsch wäre, auf das Bundesversammlungsgesetz abzustellen, weil das einfach nicht mehr anwendbar ist. Und deswegen diese Verbindung mit dem 125a in Verbindung mit dem Versammlungsgesetz, das hat jetzt nicht so sehr was mit dem Verwaltungsrechtsweg zu tun, sondern einfach nur zu sagen, dass man das richtige Recht anwendet und deswegen mit den richtigen Vorschriften arbeitet.
Genau, ich fasse das jetzt nochmal kurz zusammen. Und zwar sagt der Artikel 125a Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz, der sagt, wenn ihr im Land kein Versammlungsgesetz habt, dann wenden wir das Bundesversammlungsgesetz an, weil ursprünglich hatte der Bund die Kompetenz zur Ausfertigung von einem Versammlungsgesetz und hat die auf die Länder abgegeben. Aber solange die Länder selbst kein Versammlungsgesetz gemacht haben, gilt das alte Versammlungsgesetz vom Bund, denn wir wollen keine Rechtsschutzlücken haben. Das ist ganz klar. Genau. Das heißt, hier müsst ihr den kurz zitieren. Das heißt, jetzt ist die Frage, wie viele Ausführungen braucht ihr hierzu? Dafür hat auch der Professor Stilkens was gesagt.
Ich würde einfach nur sagen, das wäre jetzt in dem Fall 125a Absatz 1 Satz 1 GG in Verbindung mit dem Bundesverfassungsgesetz würde ausreichen, weil das eben dann einfach nur sagt, dass es noch fortgilt. Jedenfalls wäre es das wichtig, dass man in dem Bundesland, wo es eben nicht mehr gilt, das Bundesversammlungsgesetz, das halt dann eben auch merkt.
So, dann fragen wir uns, welche Normen sind denn hier streitentscheidend? Da haben wir ja eben schon das Versammlungsgesetz angesprochen. Das Versammlungsgesetz, das könnte grundsätzlich einschlägig sein. Aber wenn man sich ein bisschen auskennt auf dem Gebiet, sollte man jetzt nicht nur das Versammlungsgesetz nehmen, weil wenn es später nicht anwendbar ist, dann brauchen wir eine andere streitentscheidende Norm. Und wir werden sehen, das Versammlungsgesetz ist eben nicht anwendbar. Deswegen ist es hier wichtig, dass man ein paar Vorkenntnisse hat vom Versammlungsrecht in Abgrenzung zum Polizei- und Ordnungsrecht, wann welches Gesetz anwendbar ist. Also einmal Polizei- und Ordnungsgesetz und einmal das Versammlungsgesetz. Das heißt, man muss hier schon ein paar Vorkenntnisse mitbringen. Und deswegen, wenn ihr mit dem Versammlungsgesetz denkt zu arbeiten, versucht trotzdem noch andere streitentscheidende Normen zu finden. Denn wenn das Versammlungsgesetz, wie gesagt, in der Begründetheit nicht einschlägig ist, dann braucht ihr eine andere streitentscheidende Norm, weil sonst ist der Verwaltungsrechtsweg vielleicht doch nicht eröffnet. Das bedeutet, wir suchen hier jetzt noch weiter und wir kommen natürlich zu der Generalklausel. Die ist in jedem Bundesland unterschiedlich, aber grundsätzlich immer gleich aufgebaut. Das heißt, ihr werdet einen anderen Paragraph haben. Hier in diesem Fall geht es jetzt um das saarländische Polizei- und Ordnungsgesetz. Und hier ist es Paragraph 8 Absatz 1. Und ob wir dann hier beide Normen zitieren müssen, also Versammlungsgesetz und Polizei- und Ordnungsgesetz, hierzu hat auch nochmal Professor Dr. Steelkens Stellung genommen.
Ja, das Problem ist bei dem Fall halt, dass man jetzt nicht schon in der Verwaltungsrechtsweg prüfen will, welche von den beiden denkbar anwendbaren Normen anwendbar ist. Also das geht ja nicht darum, dass das passt ja an der Stelle nicht. Aber es wäre eben auch jetzt logisch nicht zwingend, wenn man jetzt sagen würde, das ist eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit, weil das Versammlungsgesetz anwendbar ist, dass man dann in der zweiten Ebene, also dann in der Begründetheit dazu kommt, das Versammlungsgesetz ist gar nicht anwendbar, dann müsste man eigentlich das wieder von vorne anfangen. Deswegen diese beiden Vorschriften, weil das eben alternativ anwendbar ist in der Form. Aber generell sollte man beim Verwaltungsrechtsweg, also wenn man das jetzt sich die Falllösung anschaut, wirklich das bei einem Satz in solchen Fällen belassen. Also das sind öffentliche und rechtliche Normen, das war's dann.
Und wir schauen uns jetzt nochmal als kleinen Exkurs und als nice to know an, wie denn der Polizeibegriff in den unterschiedlichen Bundesländern ausdefiniert ist. Das ist gut fürs Allgemeinwissen, könnt ihr einfach so mitnehmen, hört es euch an. Professor Dr. Steelkens hat dazu was gesagt.
Die Frage nach dem Polizeibegriff, das ist das Problem dann letztlich, wie die Behörden heißen, die Gefahrenabwehr machen in den Ländern, die für das allgemeine Gefahrenabwehrrecht zuständig sind. Das ist normalerweise, wenn man in einem bestimmten Landesrecht arbeitet, kein Problem, dass man dann einfach weiß, etwa im Saarland heißen die kommunalen Ordnungsbehörden eben Polizeibehörden, allgemeine Polizeibehörden und die Vollzugspolizei heißt halt Vollzugspolizei. In anderen Ländern ist das teilweise anders, da haben sie einfach, diese Behördenbezeichnungen sind anders. Also in Nordrhein-Westfalen legt man etwa sehr viel Wert darauf, dass die Nicht-Vollzugspolizei, also die nicht uniformierte Polizei, allgemeine Ordnungsbehörden heißen. Und dass man den Polizeibegriff nur für die uniformierte Polizei, die Vollzugspolizei verwendet. Das hat was mit gewissen Überlegungen aus den 50er, 60er Jahren zu tun. Hat auch was mit bestimmten Rechtsetzungstechniken zu tun. Ist heute eigentlich so vom Ergebnis her relativ gleichgültig. Man muss nur im jeweiligen Landesrecht die richtigen Begriffe verwenden. Um ein anderes Beispiel zu haben. Im Saarland heißen die Gefahrenabwehrverordnungen, die so erlassen werden von den Polizeibehörden, eben auch von der allgemeinen Ordnungsbehörden, eben Polizeiverordnungen. Das würde vermutlich in Schleswig-Holstein oder in Nordrhein-Westfalen zu einem Aufschrei führen, weil das eben keine Polizeiverordnungen sind, sondern da halt allgemeine Verfahrensbehörden oder ordnungsbehördliche Verordnungen heißen oder sowas. Und das ist eigentlich nur die Frage der richtigen Begriffsverwendung, die man hat. Wichtig ist nur, dass wenn der Bund der Bundesgesetzgeber den Polizeibegriff verwendet, also zum Beispiel in 80 Absatz 2, Absatz 1 Nummer 2 VWGO, also Maßnahmen der Vollzugspolizei oder wie das heißt, dann meint er tatsächlich nur die Vollzugspolizei, also nicht die uniformierte Polizei im einzelnen Sinne und nicht die allgemeinen Ordnungsbehörden. Und dann gibt es eben auch unterschiedliche Systeme, ob ich jetzt etwa wie im Saarland im Polizeigesetz sowohl für die allgemeinen Ordnungsbehörden wie für die uniformierte Polizei dieselben Regelungen habe oder ob ich zwei verschiedene Gesetze habe. Also in Nordrhein-Westfalen und Bayern, in Brandenburg ist es so, dass ich hier tatsächlich zwei unterschiedliche Gesetze habe, die einmal etwa dann eben für die allgemeinen Ordnungsbehörden gelten und einmal für die Polizeivollzugsbehörden, für die Polizeibehörden, die dann da Polizei genannt werden. Und das sind dann eben unterschiedliche Ermächtigungsgrundlagen. Da gibt es also zwei Generalklauseln etwa in der Form. In anderen Ländern ist es so, dass die Behörden nur unterschiedlich heißen, aber ich dasselbe Gesetz habe. Und dann gibt es eben die Länder wie das Saarland, die eben alles als Polizei bezeichnen oder intern zwischen Vollzugspolizei und Ortspolizeibehörden unterstreichen.
So, damit haben wir die streitentscheidenden Normen abgearbeitet. Die Streitigkeit ist auch nicht verfassungsrechtlicher Art. Abtretende Sonderzuweisung haben wir auch nicht. Das bedeutet, wir kommen zur statthaften Klageart. Hier fragen wir uns wieder, welche Klageart denn jetzt wirklich einschlägig ist. Hier gehen wir nach dem Paragraph 88, nach dem Klägerbegehren. Wir fragen uns wieder, was möchte der Kläger? Also ganz blöd schauen wir einfach in den Sachverhalt und gucken, was hat denn jetzt Lutz Lautstark gesagt? Lutz Lautstark hat gesagt, er möchte dass die Verbotsverfügung aus dem April soll festgestellt werden, ob die rechtswidrig oder rechtmäßig war, damit er Bescheid weiß, je nachdem, ob er dann nochmal ein Treffen planen kann oder nicht. Das möchte er wissen. So, und dafür können wir natürlich erstmal überlegen, wie können wir jetzt sein Rechtsschutzbegehren am besten umsetzen, am effektivsten. Und da fällt uns natürlich zuerst die Anfechtungsklage ein, können wir die Verbotsverfügung nicht anfechten. Hier haben wir aber auch schon gelernt in den vorherigen Folgen, dass die Anfechtungsklage nur für noch nicht erledigte Verwaltungsakte zuständig ist. Jetzt ist natürlich aber im April logischerweise schon der Verwaltungsakt erledigt, denn von ihm geht keine Rechtswirkung mehr aus, sodass eine Kassation, also eine Aufhebung, sinnlos wäre. Und das ist der Fall, denn die Verbotsverfügung gilt nur für die Veranstaltung aus dem April und damit ist sie inzwischen erledigt. Das bedeutet, wir merken, A, die Anfechtungsklage ist nicht einschlägig, wir kommen zur Fortsetzungsfeststellungsklage. Und hier müssen wir uns ja den Zeitpunkt angucken, wann Erledigung eingetreten ist. Und zwar gibt es ja, hatten wir auch schon in den vorherigen Folgen, und hier könnt ihr auch den Hinweis nutzen, der in der Lösungsskizze ist, wenn ihr nochmal überlegen wollt, okay, wie prüfe ich jetzt nochmal genau die Fortsetzungsfeststellungsklage, könnt ihr auf diesen Hinweis klicken. Sehr hilfreich. Ich erkläre es trotzdem nochmal. Und zwar bedeutet vorher, bedeutet nach Klageerhebung vor Urteil. Das heißt, vorher bedeutet vor Urteil. Denn es steht in dem Abschnitt von den Urteilen und so weiter, die Argumente kennen wir. Bedeutet aber auch, da wir in unserem Fall die Erledigung schon im April hatten und wir jetzt im September uns befinden, ist der Zeitpunkt der Erledigung natürlich auch vor Klageerhebung. Das bedeutet, wir wenden die Fortsetzungsfeststellungsklage wieder analog an. Und ob wir jetzt die Fortsetzungsfeststellungsklage in analoger Anwendung streng in der Analogie prüfen oder ob wir es ein bisschen abkürzen können in dem Fall. Das sagt uns jetzt Professor Dr. Steelkens.
Also das war, also lange Zeit war es so, ich glaube bis 2000 war es so, dass man es absolut kurz halten sollte und das letztlich auf diese paar Punkte beschränken sollte, dass man sagt, es gibt eigentlich keinen Grund, das unterschiedlich zu behandeln als vorher und nachher, weil es oft vom Zufall abhängt und so weiter. Dann gab es so eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts mal 1999, die es in Frage gestellt hat, diese Analogie. Und dann gab es eine ganze Reihe von Aufsätzen und dann merkte man auch in der Literatur, dass dann in dieser Fallbesprechungsliteratur, dass dann plötzlich mehr dazu geschrieben wurde. Das ist aber mittlerweile wieder zurückgegangen. Also dieser Ansatz des Bundesverwaltungsgerichts von 1999 ist irgendwie ein bisschen in den Sand verlaufen, deswegen würde ich empfehlen, das relativ kurz zu halten. Also dass man halt nur sagt, es ist ein Analogiefall. Und man kann dann jetzt noch ein bisschen was dazu schreiben, dass man halt sagt, ja, weil andernfalls vor Klageerhebung anders gelten würde als nach Klageerhebung, was nicht immer sachgerecht wäre. Und dann kann man das von mir aus auch noch ein bisschen näher zwei Sätze dazu schreiben, was das für Unterschiede sind. Aber eigentlich reicht das aus für die normale Bereich.
Genau, das bedeutet, eine ganz strenge Analogieprüfung müsst ihr nur machen, wenn ihr Zeit habt. Ansonsten könnt ihr die Argumente, die ihr zum Beispiel bei der Regelungslücke bringen würdet oder bei der Planwidrigkeit oder die vergleichbare Interessenlage, die könnt ihr einfach verwursten, indem ihr das nacheinander runterschreibt. Ihr braucht jetzt nicht mehr diese strenge Analogieprüfung. Hierzu gibt es auch einen guten Aufsatz. Der Aufsatz ist von den Autoren Funke, Stocker aus der JUS 2019, 979. Könnt ihr euch markieren, ist auch nochmal in der Lösungsskizze drin. Ist auf jeden Fall sehr sinnvoll, der Aufsatz zu der Fortsetzungsfeststellungsklage. Und wie gesagt, ihr findet auch nochmal eine extra Verlinkung für die analoge Prüfung. So, jetzt kommen wir zum Fortsetzungsfeststellungsinteresse. Das Fortsetzungsfeststellungsinteresse prüfen wir deswegen, weil wir dem Richter sagen müssen, warum er jetzt nochmal eine schon vergangene Sache oder alte Kamellen, warum er sich darum nochmal Gedanken machen muss. Und er muss sich deswegen nochmal Gedanken machen, denn es könnte eine Wiederholungsgefahr auftreten, ein Rehabilitationsinteresse oder ein Grundrechtseingriff, der besonders tiefgreifend ist und sich kurzfristig erledigt. Wir stellen uns jetzt mal die Frage, warum gibt es die Fallgruppe Wiederholungsgefahr? Hierzu hat auch nochmal Professor Dr. Steelkens einen Tipp gegeben, könnt ihr euch gerne anhören.
Hier ist es so, dass das auch lange Zeit vergleichsweise unproblematisch war. Die Falllösung ist ja schon ziemlich alt, also der Fall ist einer der ersten Sahnenfälle, die wir hatten. Da kann man ganz gut sehen über die Zeit, wie sich das entwickelt hat. Wenn ich mich richtig erinnere, war das vorher relativ knapp. Also, und dann kam aber so um 2013 rum eine ganze Reihe von Bundesverwaltungsgerichtsentscheidungen, die diese Fortsetzungsfeststellungsinteresse gegenüber dem früheren Recht vergleichsweise strikter geregelten. Also irgendwie mehr Subsumption praktisch auch von den Fachgerichten, also von den OVGs respektive Verwaltungsgerichten verlangten. Und dann auch zum ersten Mal, glaube ich, wirklich so die Anforderungen von Wiederholungsgefahr und Rehabilitationsinteresse und sowas in eigentlicher Form definiert haben, mit dem Ziel, dass es restriktiver angewandt wird wie früher. Jetzt ist die Frage, wie umfangreich muss das sein in der Form? Es ist natürlich schon ganz gut, wenn man sich das mal überlegt, dass man eben das Bundesverwaltungsgericht sagt, eine Wiederholungsgefahr muss etwa tatsächlich vorliegen und nicht nur vermutet werden. Und da hilft es vielleicht, wenn man sich die Entscheidungen, die da verlinkt sind, mal anguckt. Ja? Und dass man das also ein bisschen mehr substantiiert und nicht so schreibt, ja, das kann ja nie ausgeschlossen werden, dass sowas nochmal vorkommt, sondern dass die Situation halt tatsächlich in der Form nochmal auftreten kann mit den ähnlichen, mit denselben Beteiligten in derselben ähnlichen Situationen. Ja. Ebenso bei dem Rehabilitationsinteresse, dass nicht jeder rechtswidrige Verwaltungsakt gleich die persönliche Ehre verletzt, sondern dass es irgendwie mehr sein muss. Also das würde ich sagen, dass man da praktisch, also nicht jetzt Gott weiß, diese Rechtsprechung dazu auswendig lernen muss, wie die jetzt Wiederholungsgefahr definieren, sondern eher sich versuchen daran zu erinnern, dass die neuere Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts eben das mehr konkretere Ergebnisse haben will, also konkretere Begründungen haben will, warum diese Dinger vorliegen und es nicht nur bei schlichten Behauptungen belassen sollte. Und das heißt, man sollte da schon ein bisschen was zu schreiben, aber jetzt nicht Gott weiß was. Also nicht jetzt, muss jetzt nicht alle diese ganzen Begriffe, die jetzt auch in der Falllösung drin sind, die jetzt auswendig lernen, das kriegt man sowieso in der Form dann auch nicht richtig.
Genau, und die Wiederholungsgefahr sagt, dass dieses Treffen nochmal in der gleichen Situation nochmal auftreten könnte und auch nochmal von der Behörde genauso verboten werden könnte. Und da das ja hier der Fall ist, wie der Sachverhalt uns gesagt hat, haben wir die Wiederholungsgefahr. Denn es ist eine erneute Durchführung geplant und die Behörde wird zukünftig sehr wahrscheinlich genau nochmal so entscheiden. Das heißt, wir kommen zum Rehabilitationsinteresse. Das bedeutet, diese Fallgruppe ist für diejenigen, die öffentlich diskriminiert werden oder öffentlich denunziert werden. Und hier war das ja so, dass die Zeitungen bundesweit dann auch über diesen Kameradschaftsbund berichtet haben, gesagt haben, er ist rechtsextrem und dagegen möchten die sich auch wehren. Das heißt, es war auch im öffentlichen Diskurs. Deswegen bejahen wir auch ein Rehabilitationsinteresse. Was sich jetzt noch die Profis unter euch fragen können, ist, ob ein Rehabilitationsinteresse auch bei Vereinen möglich ist. Denn normalerweise sind solche, ich sage jetzt mal, persönlichen Fallgruppen eher nur für Leute, die auch ein allgemeines Persönlichkeitsrecht haben, also die sich auch diskriminiert fühlen können. Da haben wir aber natürlich den Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz, der sagt, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht aus Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz auch auf juristische Personen Anwendung findet, also auch auf Vereine, soweit dieses Recht auch sich nicht auf Charaktereigenschaften bezieht, sondern auch Vereine sich diskriminiert werden können. Das ist zum Beispiel bei Rufschädigungen der Fall. Das heißt, wir haben hier eine Kontrollfrage bei juristischen Personen, die lautet, kann die Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts auch eine juristische Person betreffen? Und die Antwort lautet in unserem Fall ja. Dann kommen wir zur Fallgruppe Vorliegen eines tiefgreifenden Grundrechtseingriffes. Und diese Fallgruppe gibt es, weil ansonsten gegen Artikel 19 Absatz 4 Grundgesetz verstoßen wird, denn diese Grundrechtseingriffe, die erledigen sich sehr schnell und kurzfristig, sodass du dich nicht dagegen wehren könntest, wenn es die Fortsetzungsfeststellungsklage nicht geben würde. Und was jetzt typische Beispiele sind, sagt uns Professor Stehlkens.
Gut, das sind immer solche Dinge wie in Gewahrsamnahme, Festnahme, teilweise auch eben, würde ich sagen, solche Fälle, wenn bestimmte politische Standardmaßnahmen da vorgeworfen wird, dass sie diskriminierend wären. Also das ist die Diskussion etwa bei Personalausweis, Personalkontrolle und Racial Profiling, das immer so eine Frage stellt oder ähnliches Ding. Also dass man halt tatsächlich letztlich Grundrechtseingriffe, die auf die Persönlichkeit durchschlagen, die nicht nur lästig sind, sondern die praktisch darauf durchschlagen. Im Ergebnis ist das vermutlich relativ viel vom Einzelfall abhängig, dass dieselbe Maßnahme mag für einen jetzt mal in einer bestimmten Konstellation mehr oder weniger unter ferner Liefen laufen, unter anderem dann irgendwann zu einer tatsächlich tiefgreifenden Grundrechtseingriff. Also wenn Sie das Beispiel von Racial Profiling nehmen, dann haben Sie eben die Situation, dass das den, dass das, wenn wer hin und wieder mal reinkommt, es in diese Kontrollen kommt. Für die stört das jetzt unter Umständen nicht so. Aber wenn ich eben als dunkelhäutige Person, also regelmäßig immer in jeder Zugfahrt immer angehalten werde oder sowas, das führt eben dann irgendwann zu der Situation, dass man es als diskriminierend empfindet und auch nicht ganz zu Unrechten.
Dann kommen wir zur Klagebefugnis. Die Klagebefugnis, wenn wir hier an aus Artikel 2, aus Paragraph 42 Absatz 2 VWGO. Und hier überlegen wir jetzt, inwiefern eine Möglichkeit besteht, dass der Verein in seinen Rechten verletzt ist. Hier kommt natürlich erstmal eine mögliche Verletzung aus Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz, also die Adressatentheorie allgemeine Handlungsfreiheit in Betracht. Und jetzt überlegen wir aber noch weiter. Das heißt, das reicht uns nicht aus, diese allgemeine Handlungsfreiheit. Das kann man machen. Und warum man das machen kann, dass man hier jetzt zum Beispiel noch Artikel 9 und Artikel 8 prüft, Grundgesetz, das erklärt uns jetzt auch Professor Stielkens.
Das hatten wir uns irgendwann mal überlegt, es so zu machen, dass man praktisch in der Klagebefugnis oder auch bei der Verfassungsbeschwerde, bei der Beschwerdebefugnis die Grundrechte aussortiert oder die Rechte aussortiert, die von vornherein nicht einschlägig sind. Da steckt dahinter, dass die Klagebefugnis jetzt aus von der Klausurtechnik her in gewisser Weise die Begründetheitsprüfung vorstrukturieren soll. Das heißt, es ist unglücklich aus meiner Sicht, wenn man in der Klagebefugnis etwa sagt, eine Berufung auf Versammlungsrecht kann nicht von vornherein ausgeschlossen werden, um dann der Begründetheitsprüfung als ersten Punkt zu sagen, Versammlungsrecht ist nicht einschlägig. Deswegen hatten wir dann irgendwann dazu übergegangen, dass wir diese Klagebefugnis letztlich die Schutzbereichsabgrenzung dann schon da reinbringen, um zu sagen, also was ist etwa von vornherein ausgeschlossen, wenn von vornherein der Anwendungsbereich eines Grundrechts nicht einschlägig ist. Das ist, glaube ich, nicht unbedingt üblich, aber es hilft meines Erachtens durchaus die Strukturierung, der Gedankenstrukturierung etwas zu vereinfachen. Also dass man auch keinen Punkt vergisst und dass man hinterher etwa, wenn man eine Grundrechtsprüfung hat, dann hätte man hinterher dann noch diese Frage Rechtsverletzung. Dann müsste man ja noch irgendwie sagen, in welches Recht es verletzt ist und dann das was prüfen, was man vorher bei der Klagebefugnis als von vornherein nicht ausgeschlossen. Also das steckt ein bisschen dahinter. Das ist, hat sich also durchaus bewährt von der Struktur her. Zwingend ist das nicht, ob das die Gerichte so machen würden, weiß ich auch nicht. Ich denke, es dürfte auch nicht als falsch angekreidet werden, das so zu machen, obwohl natürlich nie auszuschließen ist, dass jemand sagt, nein, das ist jetzt zu aufwendig. Aber von der Struktur her ist es eigentlich naheliegend, so zu tun.
Artikel 9 schützt vor Eingriffen in die Selbstbestimmung über die eigene Organisation, über das eigene Verfahren, über die eigene Willensbildung. Und wenn jetzt die Veranstaltung des Vereins, wo vor allem auch Organisatorisches und so besprochen wird, verboten wird, könnte das auch ein Eingriff in Artikel 9 Grundgesetz sein. Das bedeutet, eine Möglichkeit der Rechtsverletzung besteht nicht nur durch Artikel 2, sondern auch durch Artikel 9 und eventuell durch Artikel 8. Denn Artikel 8 ist die Versammlungsfreiheit. Und die Versammlungsfreiheit, die Möglichkeit besteht, dass die verletzt ist, wenn es sich um eine Versammlung handelt. Eine Versammlung definieren wir mal ganz kurz und dann kann mir ja Kurosch mal sagen, ob das eine Versammlung ist oder nicht, was wir hier haben. So, ist dieses Treffen von diesem Kameradschaftsbund, ist das ein Zusammentreffen mehrerer Personen, zwischen denen eine innere Verbindung besteht? Innere Verbindung bedeutet, dass die Personen einander brauchen, um das verfolgte Ziel zu erreichen. Nach dem herrschende Meinung, engen Versammlungsbegriff, muss eine öffentliche Angelegenheit diskutiert werden. Würdest du das sagen, dass das zutrifft?
Ich würde sagen, dass Sie das hinein würden. Ich würde aber sagen, dass das öffentliche Bild dieses Vereins das bejahen würde.
Das öffentliche Bild, ja. Wir müssen uns aber konkret angucken, was denn in dem Fall auf der Versammlung jetzt passiert
genau,
ist. Und die wollten ja, wir gucken in den Sachverhalt, da steht geselliges Beisammensein.
Genau, dann, genau, das, was sie uns schreiben, ist ein klares Nein.
Genau.
Ja.
Und, genau. Wir hinterfragen das jetzt auch erstmal nicht und sagen, das, was sie sagen, das hat gestimmt. Und zwar haben sie nicht an der öffentlichen Meinungskundgabe oder Meinungsbildung teilgenommen dadurch. Das heißt, wir haben aber auch keine Versammlung. Das bedeutet, die Möglichkeit der Rechtsverletzung in Artikel 8 besteht gar nicht. Mhm. So, dann jetzt fragen wir uns, ob das Argument zieht, das ich euch jetzt vorlese. Und zwar, Bei Abhaltung der Veranstaltung im Gasthof zum Hirschen handelt es sich aufgrund der Örtlichkeit und der ausschließlich privaten Veranstaltungseinladungen um eine private Veranstaltung, welche ohnehin nicht von Artikel 8 Grundgesetz geschützt wird. Ob das richtig ist oder ob dieses Argument zieht, das sagt uns jetzt auch Professor Stehlkens.
Nee, das stimmt nicht. Also es gibt eben auch nicht öffentliche Versammlungen, die trotzdem Versammlungen sind. Also oder gerade deswegen Versammlungen sind. Also wenn Sie zum Beispiel also als geschlossene Gruppe für etwas demonstrieren oder eben sich treffen, um politischen Austausch zu haben, dann kann das in den Versammlungsbegriff reinfallen. Also gerade solche Veranstaltungen, die als Versammlungsveranstaltungen gehen, wo man etwa Eintrittskarten dann nur an einen geschlossenen Personenkreis verteilt. Das würde man dann trotzdem als Versammlung handhaben. Also das ist nicht zwingend. Ein bisschen ungewöhnlich die Situation, dass ich dann eine geschlossene Versammlung habe, die als Versammlung ist und dann eigentlich nicht nach außen wirken will, ja, sondern also nach außen ist. Das ist ein bisschen atypisch. Würde man aber jetzt hier auch, also allein der Umstand, dass jetzt hier wie hier das in dem Fall ist, dass es so eine Art Eintragskarten oder individuelle Einladungen gibt zu einer Veranstaltung, das schließt jedenfalls die Versammlung als solche nicht aus.
Ja. Wie ihr seht, zieht dieses Argument natürlich nicht. Denn auch private Veranstaltungen fallen laut Definition in den Schutzbereich des Artikel 8, soweit sie öffentliche Angelegenheiten diskutieren. Sobald sie keine öffentlichen Angelegenheiten mehr diskutieren, ist es auch schon wieder keine Versammlung. Das bedeutet, aufgrund der privaten Veranstaltung, das ist keine Abgrenzungsmethode. Denn zum Beispiel, ein gutes Beispiel für eine nicht öffentliche Veranstaltung, in der trotzdem über öffentliche Belange diskutiert wird, ist zum Beispiel ein Parteitag. Ja, das wäre zum Beispiel ein Beispiel, wo auch eine private Veranstaltung Öffentlichkeitscharakter hat und deswegen auch eine Versammlung im Sinne des engen Versammlungsbegriffs ist. Genau. So, das bedeutet, wir haben eine mögliche Verletzung in Artikel 9 Absatz 1 und in Artikel 2 Absatz 1. Jetzt kommen wir zum Vorverfahren. Das Vorverfahren ist in der Fortsetzungsfeststellungsklage oft ein Problem. Und wann das genau ein Problem ist und wie das gelöst wird, das erklärt uns jetzt auch Professor Stehlkens.
Die Selbstkontrolle der Verwaltung praktisch kann in der Form nicht mehr sinnvoll eingreifen. Natürlich könnte oft... Also das könnte man natürlich machen, aber im Prinzip ist die Frage halt, wie viele Personen man mit so einem Fall beschäftigen will oder ob man dann nicht im Sinne von dem, was ich eben meinte, vorbeugenden Rechtsschutz, einfach den Zugang zu Gericht, also direkt zu einer gerichtlichen Entscheidung schneller erleichtern will, als wenn man das noch über das Vorverfahren gehen würde. Während, weil ich kann jetzt im Vorverfahren nicht praktisch einfacher und billiger dasselbe Rechtsschutzziel erreichen in der Form wie durch ein rechtskräftiges Urteil, ja.
Dann kommen wir zum Klagegebner. Den lösen wir ganz normal, je nach Bundesland, immer nach § 78 VWGO Nummer 1 oder Nummer 2. Dann Beteiligten und Prozessfähigkeit. Das könnt ihr auch selbst machen, das ist easy. Dann Klagefrist. Klagefrist, auch bei der Fortsetzungsfeststellungsklage gerne mal ein Problem. Und ob ihr da jetzt so diesen großen Meinungsstreit aufbauen müsst, wie das ist, Vorklageerhebung, Nachklageerhebung, das erklärt euch jetzt auch Professor Stehlkens.
Also man müsste hier tatsächlich, sollte sich wirklich darauf beschränken, dass man sagt, dass die Monat, also erstmal klar sagen, dass die Monatsfrist da nicht gilt, weil hier praktisch die, ja, diese Funktion, die diese Klagefrist hat, nämlich dass man irgendwie ein bestimmt, also die Funktion von so einer Klagefrist ist normalerweise, dass ich die Akte irgendwann schließen kann und als erledigt betrachten kann. Bei diesen erledigten Verwaltungsakten ist das Ganze nicht so virulent. Ja, also das heißt, dass man einfach sagt, wenn ich das jetzt wieder als vorbeugenden Rechtsschutz verstehe, dann ist das eine andere Situation, als wenn ich einfach eine Entscheidung getroffen habe, die ist dann irgendwann bestandskräftig werden, kann dann vollstreckt werden und so weiter. Ja. Und deswegen hat man das letztlich auch eine Art prozessökonomischen Gründe oder um den Rechtsschutz zu erweitern, die Klagefrist hier ausgenommen. Das hätte man genau wie so oft genauso gut anders machen können. Das ist oft so im Verwaltungsprozessrecht bei diesen klassischen Streitigkeiten, also mit klassischen Fragen wie kann die Behörde auf das Vorverfahren verzichten, bei welchen Fällen gilt die Klagefrist oder diese Geschichte mit dem Fortsetzungsfeststellungsinteresse oder ähnliches, dass das oft rein pragmatische Erwägungen hat, dass ich ein bestimmtes Verfahren nicht erst in der dritten Instanz praktisch tot machen will, nachdem praktisch das alles schon alles durchlaufen hat, an irgendeinem Formfehler oder sowas. Also Beispiel ist etwa der Fall, in dem das Bundesverwaltungsgericht zum ersten Mal entschieden hatte über die Frage, dass ein Vorverfahren, dass die Behörde auf ein Vorverfahren verzichten kann, wenn sie sich selbst einlässt oder sowas. Das war ein Fall, in dem erst das Bundesverwaltungsgericht, also die dritte Instanz, festgestellt hatte, dass überhaupt ein Verwaltungsakt vorlag, der angegriffen worden ist. Und dann zu sagen, es lag ein Verwaltungsakt vor und die Klage ist unzulässig, weil kein Vorverfahren durchgeführt worden, wäre erkennbar nicht der Sinn des ganzen Verfahrens gewesen in dem Ganzen. Und viele von diesen Dingen haben rein pragmatische Gründe, dass man eben Verfahren zu einem Ende bringen will. Und deswegen viele dieser Argumente, die dann teilweise von vielen Kollegen vorgebracht werden, also in den üblichen Lehrbüchern zum Verwaltungsprozessrecht oder Diskussionen dazu, sind dann oft sehr am Wortlaut klebend, auch haben sehr viele Argumente mit Gewaltenteilung, die diesen Realitäten einfach nicht gerecht werden, dass man unser Verfahren auch mal jetzt durchziehen muss. Ja. Also es hilft da manchmal ganz gut, sich bei diesen Streitigkeiten mal die ersten Entscheidungen, also nicht die letzten, sondern die ersten Entscheidungen dazu anzusehen, mal den Fall anzusehen und gucken, sich vielleicht zu fragen, wie hätte man es eigentlich in der Situation sinnvollerweise selbst gemacht. Ja.
Genau, damit haben wir die Zulässigkeit erledigt. Die Zulässigkeit liegt vor. Und wie jetzt die Punkte verteilt werden und was hier Schwerpunkte sind, dazu sagt auch nochmal Professor Stelkens was.
Also die Zulässigkeitsprüfung wäre hier nicht ganz unwichtig. Wir hatten also normalerweise, wenn wir diese, also es kommt natürlich darauf an, ob das jetzt als Examensklausur gestellt wird oder als Anfängerklausur. Also man kann, was war immer die Geschichte, die Überlegung war die, mit der Zulässigkeit allein kann man nicht bestehen. Deswegen ist das schlecht zu sagen, das sind jetzt 4 Punkte oder sowas gewesen, weil das jetzt wirklich nicht ausreichen würde. Also man müsste halt zur Begründetheit, weil hier erkennbar der Schwerpunkt in der Begründetheit liegt. Deswegen ist es bei diesen Zulässigkeitssachen so, eher so, dass es hier erstmal keine Minuspunkte gibt, wenn man es richtig macht in der Form. Und dass es natürlich Bonuspunkte gibt, wenn man das Fortsetzungsfeststellungsinteresse und diese Fragen wirklich gut macht. Ja? Also ich würde, das was so eine Gewichtung ist schwierig. Also weil wenn man sagt 30, 70, dann würde man mit 30% ungefähr schon bestehen, was aber auch nicht. Also wir hatten das, als diese Fälle nochmal im Saarland also gelaufen sind, hatten wir so ein Schema gehabt, wo wir diese 18 Punkte in so einer Art so Unterpunkte untergegliedert haben, und so 50 Unterpunkte. Und dann hatten wir uns vorher immer überlegt, wie wir das gewichten. Und da war dann oft so bei diesen Standardzulässigkeitsfragen, dass es da nur so 1 oder 2 von diesen 50 Punkten gab. Und dass man das halt ordentlich Hintergründe geschrieben hat, aber auch nicht mehr. Was wieder zeigt, dass man eben vor allen Dingen viel Zeit damit verlieren kann, aber nicht viel damit gewinnen kann. Ja, gut, das wäre jetzt eben bei der Fortsetzungs- und Feststellungsklage der Aspekt mit dem und des Fortsetzungs- und Feststellungsinteresse, wo man eben dann mehr Ausführungen drauf machen muss. Also es ist immer die Fälle, denke ich, wo man mehr Ausführungen machen muss, wo der Fall tatsächlich was hergibt. Also wo man mit dem Fall arbeiten muss. Das muss man mit dem Fortsetzungs- und Feststellungsinteresse und mit der Klage hat hier schon machen. Während diese Dinge wie bei der Frist, die immer gleich ist, also wo das der Streit praktisch sich nicht ändert, egal welche Art von Fall ich da habe bei Klageerhebung, bei Erledigung vor Klageerhebung, da braucht man nicht so viel zu schreiben dazu. Also diese Vorstellung, dass man dann diese Meinungsstreitigkeiten also umfangreich darstellen muss, das ist ja dann nur schlichte Wiedergabe. Sondern da reicht es eigentlich aus, dass man eben das Problem erkennt und was dazu sagt. Und auch erkennen gibt, dass man was dazu weiß vielleicht sogar, aber man muss jetzt nicht so das in der Form eines Meinungsstreites darstellen. Das ist sowieso immer eine Frage, ob das eine gute Methode ist. Die eine Meinung, also Meinung A, Meinung B, ich aber meine. Also jedenfalls bei verwaltungsrechtlichen Fällen hat sich es eher bewährt, dass man einfach von vornherein, man könnte meinen das, aber es ist so.
Dann kommen wir zur Begründetheit und formulieren den Obersatz und zwar folgendermaßen.
Der ist schon relativ wichtig. Der ist auch für den Bearbeiter selbst wichtig. In dem Fall, weil wenn sie es so machen, wie wir das jetzt gemacht haben, also dass man eben vielleicht begründet, soweit die Verbotsverfügung rechtswidrig ist und den Kläger in seinen Rechten verletzt. Also das ist dann eben dieses Zitat von der Norm. Und dann man gleich mit der Adressatentheorie kommt, ja, und das gleich abarbeitet. Das heißt, hier in dem Fall ist es tatsächlich so, dass sobald das rechtswidrig ist, habe ich die Rechtsverletzung festgestellt und brauche mich dann hinterher auch nicht mehr drum zu kümmern. Ja? Also das ist schon relativ wichtig, auch für die eigene Strukturierung, dass man nichts vergisst und die eigene Gliederung. Die Obersatz ist bei der Anfechtungsklage vergleichsweise einfach so abzuarbeiten. Der kann bei anderen Klagearten durchaus schwieriger sein oder auch bei Drittanfechtungsklagen. Das können wir dann mal machen, wenn man so einen Fall besprechen. Aber das ist schon relativ wichtig, weil diese Obersätze dazu führen, eben die weitere Gliederung der Arbeit letztlich vorher bestimmen.
Das heißt, wir kommen jetzt zur Ermächtigungsgrundlage. Die Ermächtigungsgrundlage ist hier, wie wir ja oben schon gesagt haben, eventuell Versammlungsgesetz, also in der Öffnung des Verwaltungsrechtswegs, guckt ihr ja schon nach den Ermächtigungsgrundlagen. Und da haben wir ja einmal das Versammlungsgesetz kurz angesprochen und einmal die Generalklausel. Jetzt haben wir natürlich schon in unserer Zulässigkeit uns so weit den Weg geebnet, dass wir das Versammlungsgesetz relativ schnell ablehnen können, denn wir haben schon keine Versammlung, haben wir oben schon geklärt. Dieses Problem aus der Klagebefugnis könnt ihr auch hier erst bringen, indem ihr dann hier prüft, ob eine Versammlung nach dem engen Versammlungsbegriff vorliegt oder nicht. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Wir haben es jetzt in der Klagebefugnis gemacht. Das heißt, uns bleibt nur die Generalklausel. Und jetzt seht ihr auch, warum das sinnvoll war, dass wir in der Öffnung des Verwaltungsrechtsweges uns die Option offen gehalten haben, beziehungsweise nicht nur das Versammlungsgesetz als mögliche Ermächtigungsgrundlage genommen haben, weil ansonsten würde euch der Korrektor jetzt in dem Moment dran schreiben oben, ja, dann sind ja die Normen des Versammlungsgesetzes gar nicht streitentscheidend. Dann ist ja vielleicht der Verwaltungsrechtsweg gar nicht eröffnet. Und wenn ihr aber die Generalklausel oben habt, setzt ihr euch diesem Risiko nicht aus. So, dann kommen wir zur formellen Rechtmäßigkeit. Hier gibt es kein Problem, könnt ihr ganz schnell abarbeiten und kommt damit zur materiellen Rechtmäßigkeit. Hier prüft ihr jetzt die Generalklausel ganz schematisch, wie wir es auch schon gemacht haben. Dieses Schema solltet ihr euch bereitgelegt haben, das heißt, ihr prüft öffentliche Sicherheit, Gefahr, Verantwortlichkeit, Ermessen. So, das ist diese Prüfungsreihenfolge und ist in jedem Landesrecht immer gleich, nur die Paragraphen sind immer ein bisschen anders. Aber dieser Aufbau bleibt immer der gleiche. Und jetzt haben wir als erstes das Schutzgut der öffentlichen Sicherheit. Und jetzt wird richtig diskutiert, denn das ist ein Schwerpunkt des Falles. Aber solltet ihr jetzt immer die Begriffe ordentlich definieren, was wir jetzt auf jeden Fall machen, aber ist das auch immer sinnvoll?
Wenn man es hinkriegt, würde ich sagen, stört nicht. Ja, also ich meine, es gibt die Bundesländer, die Glück haben, wo man das in der, wo das definiert ist. In einigen Bundesländern ist das so. Ich glaube, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Dann würde es ausreichen, dass man einfach nur Begriff öffentliche Sicherheit, Klammer auf, Paragraph 3, Nummer 9 und sowas hat. Dann ist es eindeutig. Anders ist es sinnvoll, dass man das vielleicht nochmal wieder dass man sich das vielleicht einfach merkt, auch wenn bestimmte Begriffe irgendwie schwer zu merken sind. Also ich habe immer ein Problem mit der öffentlichen Ordnung, das kriegt man immer nicht hin. Es hilft manchmal schon, dass man einfach sich dann, wenn man es hinschreibt, nochmal klar macht, was ich eigentlich jetzt genau prüfen muss. Also etwa nicht nur öffentliche Sicherheit, sondern Gefahr für die öffentliche Sicherheit, also dass man diese Sachen zusammenhängt. Und es kann auch gut sein, dass das praktisch verlangt wird, als dass man das erwartet. Also das wären jetzt eine dieser wenigen Definitionen, wo es sich vielleicht empfiehlt, die tatsächlich auswendig zu lernen. Vor allen Dingen, wenn sie nicht im Gesetz stehen, weil man dann das auch die eigene Struktur praktisch, die eigene Subsumption wieder erleichtert, wenn man das sich bei dem Schreiben nochmal vergegenwärtigt hat.
Das heißt, ihr habt gehört, immer die Definition im Gefahrenabwehrrecht aufschreiben. Ich meine, das kostet euch nicht sonderlich viel Zeit und es ist auch eine Hilfe für euch, indem ihr jetzt, wie wir es auch machen, euch daran orientieren könnt. Ich werde dem Kurs jetzt die Definition vorlesen und wir suchen im Sachverhalt nach möglichen Argumenten. Oder ich gebe die Argumente vor und wir schauen, ob die passen. Erstmal, öffentliche Sicherheit ist die gesamte Rechtsordnung, Individualrechtsgüter, Bestand und Funktionieren des Staates und seine Einrichtungen. Das heißt, wir fragen uns jetzt, ist eines dieser Schutzgüter betroffen dadurch, dass die Veranstaltung abgehalten wird? Ich gebe mal vor, wir haben drei Gründe im Sachverhalt stehen, die der Ortsbürgermeister genannt hat. Das heißt, hier arbeitet ihr wieder mit dem Sachverhalt. Ihr habt die Argumente schon, müsst sie nur aufschreiben. Das bedeutet, das erste Argument, das Image der Stadt. Ist jetzt das Image der Stadt, gehört das zur gesamten Rechtsordnung? Ist es ein Individualrechtsgut? Ist es nötig, um den Bestand und das Funktionieren des Staates und seiner Einrichtungen zu gewährleisten? Was willst du sagen?
Nee. Brauchen wir nicht zur Gewährleistung, zum Funktion des Staates brauchen wir das nicht. Mhm. Und ich würde es auch nicht, das Erste, was du erwähnt hattest.
Gesamte Rechtsordnung? Genau. Also ist irgendein, durch die Veranstaltung wird da irgendein Gesetz gebrochen?
Nee.
Strafgesetz?
Nee. Individualrecht kann schon sein. Also es gibt jetzt sagen, du kannst jetzt theoretisch, also ich kann ein Individuum schlecht machen und dadurch sein Image angreifen, also seine Außendarstellung angreifen, das geht ja grundsätzlich schon. Mhm. Ob man das jetzt auf eine ganze Stadt auslegen kann, wahrscheinlich eher nicht.
Ja, genau. Individualrechtsgut sagt ja auch schon von einer Person, einem Individuum. Genau. Das heißt, wir haben hier kein Schutzgut, was betroffen ist. Jetzt überlegen wir uns aber nochmal kurz, was ist denn Einrichtung des Staates? Das müssen wir jetzt auf jeden Fall nochmal klären, weil ganz ehrlich, davon hat niemand eine Ahnung, was ist Einrichtung des Staates?
Ja, das ist ein bisschen schwierig mit den Einrichtungen des Staates, weil es ist eines von diesen Dingen, das sieht man, wenn man es, man weiß man, wenn man sieht, was damit gemeint ist. Es gibt halt viele Veranstaltungen, Infrastrukturen, die der Staat so bereitstellt, die sind jetzt nicht irgendwie gesetzlich geschützt. Also das ist ja faktisch. Ja, also das heißt, eine faktische Veranstaltung wird durchgeführt. Da brauche ich auch keine Regelung dazu, dass der Staat das darf oder nicht darf. Deswegen habe ich da von vornherein keine Rechtsordnungsverletzung, sondern etwas, was der Staat eben tut, um seine Aufgaben zu erfüllen. Also wenn ich jetzt einfach angenommen, jemand beschädigt Verkehrsampeln, ja, gut, dann habe ich natürlich gleichzeitig an der Verletzung der Sachverständigenvorschrift, deswegen ist das Beispiel nicht zielführend, ja, aber im Grundsatz, jetzt, wenn wir davon jetzt mal absehen, haben wir auch eben tatsächlich die Situation, dass diese Verkehrsinfrastruktur beschädigt wird, die der Staat ja auch nicht aus Spaß hinstellt oder als Eigentümer, sondern um eine bestimmte öffentliche Aufgabe zu erfüllen. Und so ist das eben auch bei Sachen, die nicht durch Sachbeschädigung geschützt werden, also Paragraph geschützt werden, wie etwa, wenn ich eine feierliche Veranstaltung habe. Das waren immer früher, waren das diese Veranstaltungen, großer Zapfenstreich oder sowas oder irgendwelche Staatsgästeempfänge oder eher als solche. Dann ist es eben schon so, dass die Veranstaltung als solche auch vor Störungen, etwa durch lauten Baustellenlärm oder sowas, unter Umständen geschützt werden kann, wenn man dann sagt, daran liegt eine Gefahr für das Ganze. Ich denke, das ist das, also dass man halt sagen kann, es gibt eben auch staatliche Leistungen, die nicht unbedingt durch eine Rechtsnorm geschützt sind. Und die dann auf diese Art und Weise praktisch einbezogen werden, weil der Staat damit seine Aufgabe erfüllt und er dies auch mehr oder weniger ungestört durchziehen muss.
Wie ihr es gerade gehört habt, Einrichtung des Staates bezieht sich vor allem auf die Ausübung seiner Befugnisse. Das heißt, bei Einrichtung des Staates fragt ihr euch, verhindert oder beeinträchtigt diese Veranstaltung, dass der Staat seine Aufgaben und seine Befugnisse ordentlich ausführen kann? Und die Antwort hier lautet natürlich nein, denn wo kann er hier seine Aufgaben und Befugnisse nicht richtig ausführen? Ist ja hier kein Fall. Der typische klassische Standardfall wäre das Zustellen eines Blitzers. Also wenn du einen Regenschirm von dem Blitzer stellst, das wäre was, wogegen man hier in dem Fall vorgehen könnte, denn das behindert die Ausübung der Befugnisse des Staates. Das bedeutet, dieses Argument des Oberbürgermeisters, dass er die Veranstaltung verboten hat, weil gegen das Image der Stadt verstoßen wird oder das Image der Stadt beeinträchtigt wird, zieht hier nicht. Aber es könnte vielleicht von der öffentlichen Ordnung betroffen sein. Die Frage ist, ob es also die öffentliche Ordnung ist, laut Definition die Gesamtheit aller ungeschriebenen Verhaltensregeln, deren Beachtung nach den jeweils herrschenden Anschauungen Voraussetzung für ein geordnetes Zusammenleben ist. Also Frage, die ihr euch stellt, ist, verstößt diese Veranstaltung gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden? Und man muss natürlich sagen, nein, denn es wird hier niemand belästigt. Das ist immer so ein, könnt ihr es euch immer merken, wenn der Paragraph 118 Absatz 1 OWIG, also die Belästigung der Allgemeinheit, wenn der betroffen ist, dann könnte auch die öffentliche Ordnung betroffen sein. Also zum Beispiel, wenn Korschnack durch die Straße wieder rennt, dann wäre das auf jeden Fall der Fall der öffentlichen Ordnung und die Polizei würde eingreifen und Korsch einsammeln. Aber hier hält ja jemand eine Veranstaltung ab, die einfach die Ausübung der Rechte des Vereines ist, indem sie mit Artikel 2 und vor allem auch Artikel 9 auf jeden Fall Grundrechte ausüben und dann ist das natürlich nicht und deswegen betrifft es natürlich nicht die öffentliche Ordnung. So, und dann schauen wir, ob der störungsfreie Ablauf der EU-Regierungskonferenz auch ein Schutzgut ist. Und hier ist es natürlich eine Veranstaltung des Staates. Die Regierungskonferenz veranstaltet der Staat. Das bedeutet auch, dass das natürlich ein Schutzgut ist, was wir ja gerade genannt haben, Bestand und Funktionieren des Staates, also die Veranstaltungen, die sind auf jeden Fall Schutzgut. Das bedeutet, hier hätten wir zum Beispiel ein Schutzgut als öffentliche Sicherheit. Und die Gesundheit der Teilnehmer durch die Gefahr der Gegendemonstranten sind natürlich Individualrechtsgüter, die betroffen sein können. Das bedeutet, wir haben jetzt zwei Schutzgüter, die betroffen sind und deswegen hätte die Veranstaltung bis jetzt so verboten werden können. Jetzt muss aber natürlich auch eine konkrete Gefahr vorliegen. Eine konkrete Gefahr vorliegen für den störungsfreien Ablauf. Das heißt, da stelle ich auch kurz wieder die Frage. Erst hören wir uns die Definition an. Eine konkrete Gefahr wäre, wenn ex ante, also davor, vor dem Verbot, besteht die hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass bei ungestörtem Geschehensablauf in absehbarer Zeit zu einer Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung kommt. Meine Frage wäre jetzt an dich, ist ein Schaden für die EU-Konferenz bei Ausführung des geselligen Treffens des Kameradschaftsbund Deutsche Eiche zu erwarten?
Müssten wir dann aber nicht immer definieren, was genau ein Schaden ist? Also ist das ein, ich sag mal, so ein Image-Schaden, damit gemeint, ist ja irrelevant.
Genau.
Genau. So, heißt es ein Schaden im Sinne von Gefahr, weil...
Im Sinne von, es kann nicht stattfinden, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Okay. Ja, das könnte man schon so auslegen. Alleine, weil es ja auch örtlich sehr nebeneinander liegt.
Ja.
Wurde ja gesagt, dass es gegenüber ist. Das gibt eventuell eine Gegendemonstration, ob es erlaubt ist oder nicht. Muss man davon ausgehen, dass da gewisse, dass ein gewisser Gegenansturm ist.
Mhm.
Ich würde sagen, grundsätzlich schon. Könnte man so auslegen.
Okay. Antwort wäre nein. Denn die Veranstaltung an sich verhindert ja nicht die EU-Konferenz. Ich meine, die sitzen in diesem Gasthaus zum Hirchen mit irgendwie 10 Leuten beisammen, trinken Bier, besprechen irgendwas. Das verhindert ja nicht die Regierungskonferenz. Und auf die Gegendemonstranten können wir uns noch nicht berufen, weil wir die als anderes Schutzgut genommen haben.
Mhm.
Und wir werden nachher stellen wir uns genau die Frage, die du auch gefragt hast oder dass du in den Raum gestellt hast. Aber da kümmern wir uns jetzt noch nicht drum, sondern erst im zweiten Schritt.
Mhm.
Das bedeutet also, allein diese Abhaltung der Veranstaltung sorgt nicht dafür, dass die EU-Konferenz beeinträchtigt wird. Das bedeutet, wir haben zwar ein Schutzgut, was betroffen sein könnte, und zwar den störungsfreien Ablauf der EU-Konferenz, aber hier besteht keine konkrete Gefahr. Das heißt, wir haben nur noch die Gesundheit, die übrig ist. Jetzt müssen wir gucken, ob für die Gesundheit der Veranstaltungsteilnehmer eine konkrete Gefahr besteht durch die Gegendemonstranten.
Mhm.
Und das kann man ja schnell bejahen. Ne?
Genau.
Weil wir haben ja, du hast ja vorgelesen, da sind sogar Straftaten geplant gegen die Teilnehmer. Das bedeutet, hier haben wir auf jeden Fall eine konkrete Gefahr für ein Schutzgut, was das Verbot der Veranstaltung vielleicht effektiv geschützt wurde. Das heißt, jetzt kommen wir zum dritten Punkt, die Verantwortlichkeit. Die Verantwortlichkeit ist aufgeteilt in Verhaltensstörer, den Zustandsstörer und den Nichtstörer. Auf alles drei müsst ihr immer achten. Wir haben jetzt natürlich, bei der Veranstaltungsteilnehmer muss man immer gucken, wen prüft man denn jetzt genau. Wir prüfen bei der Verantwortlichkeit immer den, gegen den die Verfügung ausgesprochen wurde. Das bedeutet, hier müssen wir jetzt schauen, war der Kameradschaftsbund der richtige Adressat der Verfügung, um die Gefahr gegen die Veranstaltungsteilnehmer abzuwehren. Also durfte die Stadt Saarheim den Kameradschaftsbund hier in Anspruch nehmen. Und dann fragen wir uns, vielleicht als Verhaltensstörer, und hierfür müssen wir erstmal uns die Kausalitätsfrage stellen, ob der Kameradschaftsbund die Gefahrenschwelle überschritten hat, denn das ist die Theorie der unmittelbaren Verursachung, zu der uns auch Professor Stehkens was sagen wird.
Ja, das Problem ist halt im Prinzip, alles, was man tut, wird irgendwann dazu führen, dass irgendwer gestört wird. Und man will jetzt ja nicht so sozial adäquates Verhalten praktisch unter diese Gruppierung bringen. Deswegen versucht man halt den Letzten in der Kette, wo dann eben auch für den Betroffenen vorhersehbar ist, dass das zu einer Störung führt, heranzunehmen. Das ist eine dieser Kausalitätsfragen, ist halt letztlich die Frage, wer ist dafür verantwortlich, darauf zu achten, dass bestimmte Schäden nicht eintreten oder bestimmte Störungen nicht eintreten. Und das kann man eben, da das Leben damit immer mit Interaktion verbunden ist und mit langen Kausalketten, die aber trotzdem ununterbrochen sein können, kann man das nicht jedem zumuten, sonst könnte man sich überhaupt nicht mehr bewegen. Deswegen die Grundidee, dass man halt versucht, letztlich derjenigen zur Verantwortung zu ziehen, der absehen kann, dass sein Verhalten jetzt unmittelbar im Sinne der konkreten Gefahr zu einem Schaden führen kann. Das ist, wie man dann schön sagt, immer das Ergebnis einer Wertung. Also nicht richtig einer richtigen Kausalitätsbetrachtung, sondern letztlich einer Wertung, ob man die Leute jetzt hier praktisch für die Folgen, die der Handel hat, gleich zur Verantwortung ziehen will.
Das bedeutet, wir fragen uns jetzt, haben die Veranstaltungsteilnehmer eine Gefahrenschwelle überschritten? Und hier ist diese ganz klare Antwort, die wir am Anfang schon besprochen haben. Nein, natürlich nicht, denn die Gegendemonstranten sind diejenigen, von denen die Gefahr ausgeht. Das heißt, eigentlich hätte die Stadt gegen sie vorgehen müssen. Das hat sie jetzt aber nicht gemacht. Deswegen sind wir auf jeden Fall beim Kameradschaftsbund schon mal nicht im Verhaltensstörer. Wir können kurz überlegen, ob wir beim Zweckveranlasser sind. Die Figur des Zweckveranlassers bedeutet, dass vielleicht der Kameradschaftsbund das Verhalten der unmittelbaren Störer hervorgerufen hat. Aber derjenige, der seine Rechte ordnungsgemäß ausübt, ist niemals Zweckveranlasser. Und hier hat der Verein nur seine Rechte ausgeübt, indem er einfach eine Veranstaltung abgehalten hat, was ja nicht verboten ist. Und ob ihr hier jetzt nochmal auf die Figur des Zweckveranlassers mit einer großen Aufmachung eingehen müsst, das sagt euch auch Professor Stehlkens.
Ja, der Zweckveranlasser, die Figur des Zweckveranlassers ist ja praktisch eine Ausnahme von diesem Prinzip des unmittelbaren Verursachers. Deswegen muss ich eigentlich nicht die Ausnahme begründen und darstellen, in welchen Fällen eine Ausnahme sein könnte. Sondern ich muss nur sagen, wissen, es gibt diese Ausnahme, aber die greift hier nicht ein. Also ich hätte das jetzt hier tatsächlich so gemacht, wie wir es hier gemacht haben, nämlich, dass man jetzt nicht groß das darstellt, in welchen Fällen das jetzt der Fall sein könnte, sondern nur zur Kenntnis gibt, dass man weiß, dass es das gibt, diese Figur, und dass die hier aber nicht einschlägig ist und dann auch die Gründe haben, warum sie jetzt hier nicht einschlägig ist. Man könnte natürlich das auch ein bisschen ausführen, ob eine Zweckveranlasser ist in bestimmten Fällen anerkannt worden, aber der Fall eignet sich hier nicht, ähnlich behandelt zu werden in der Form. Das ist dann auch wieder im Wesentlichen Geschmacksfrage. Aber ich glaube, hier ist tatsächlich wichtig, dass das Stichwort fällt, aber dass man jetzt nicht sehr aufwendig begründet, warum das nicht einschlägig ist, weil das eine Ausnahme von der Grundregel ist.
Jetzt kommen wir zum Nichtstörer. Der Nichtstörer ist schon das, was wir am Anfang geguckt haben, wenn die Gefahr von den Veranstaltungsteilnehmern nicht anders abgewendet werden kann, als mit einer Verfügung gegen sie, dann sind sie der Nichtstörer und man kann auch ausnahmsweise gegen sie vorgehen. Das heißt, der Nichtstörer ist immer der letzte Ausweg, den ihr in der Verantwortlichkeit prüft. Und hier müssen die Voraussetzungen des § 6 Polizeigesetzes kumulativ vorliegen. Das heißt, kumulativ bedeutet, jede einzelne Voraussetzung muss erfüllt sein. Und hier haben wir schon direkt ein Problem bei der gegenwärtigen erheblichen Gefahr, das Teil des § 6 ist und die erste Voraussetzung davon. Denn diese Verbotsverfügung erging 12 Tage vor der eigentlichen Veranstaltung. Das heißt, die Behörde hätte noch 12 Tage Zeit gehabt, irgendwas dagegen zu unternehmen. So, das haben sie nicht gemacht. Das heißt, es ist keine gegenwärtige erhebliche Gefahr. Denn es war noch genug Zeit im Raum. So, jetzt seid ihr schon bei der ersten Voraussetzung rausgeflogen beim Nichtstörer. Und damit wisst ihr auch, okay, die Verfügung erging an den falschen Verantwortlichen. Und hiermit könntet ihr eigentlich überlegen, okay, dann sind wir ja fertig. Aber wenn Voraussetzungen kumulativ vorliegen müssen, dann müsst ihr auch alle prüfen. Warum? Sagt euch nochmal Professor Stehlkens.
Das ist letztlich eine alternative Begründung. Also das ist letztlich eine Frage der alternativen Begründung. Das muss man nicht als Hilfsgutachten ausweisen, sondern Hilfsgutachten ist, glaube ich, immer nur dann sinnvoll, wenn man den Text nicht weiterschreiben kann. Ja? Also wenn man jetzt schon zu grobsten, ne, auch dann nicht, auch wenn man zu grobsten Formfehlern gekommen wäre, dann gäbe es trotzdem Sinn, noch die materielle Rechtmäßigkeit zu prüfen. Also das stimmt auch nicht. Also ich würde das in solchen Fällen, die solche kumulativen Regelungen haben, kumulative Aspekte, dann kann es, je nachdem, wie die Regeln jetzt formuliert sind, ich habe einen Punkt mit 1, 2, 3, 4, das muss kumulativ erfüllt sein, dann kann ich alles durchprüfen, es sei denn, etwa 4 ist eine Steigerung von 2, dann gibt es keinen Sinn, wenn ich 4 habe, dann auf 2 nochmal zurückzugehen. Wir haben das teilweise bei Fällen gehabt, wo es etwa um die Nichtigkeit von Verwaltungsakten geht. Ja? Also wo ich verschiedene Nichtigkeitsgründe habe, dann ist es auch manchmal sinnvoll, dass man die Nichtigkeitsgründe, alle denkbaren Nichtigkeitsgründe abarbeitet, damit man dann auch den Fall rund hat. Da braucht man auch keine Hilfsgutachten dafür. Nur kann es dann manchmal sein, dass eben, wenn ich bestimmte Nichtigkeitsgründe schon habe, die in anderen schon eingeschlossen sind oder die sich wechselseitig ausschließen. Ja? Und dann muss man das halt ein bisschen mit Fingerspitzengefühl machen. Also wie man das letztlich darstellt, ist eine Frage der Routine letztlich. Also ich würde, wenn es sich vermeiden lässt, keine Hilfsgutachten machen, sondern lieber das durchprüfen. Das wäre auch jetzt vom Gericht her, gäbe es durchaus auch keinen Anlass, das nicht so zu machen. Gerade bei so einer Fortsetzungsfeststellungsklage gibt es durchaus nochmal Gelegenheit, auch den Fall endgültig abzuschließen. Also selbst wenn das jetzt die Situation da ein bisschen anders ist, gerade im Hinblick auf die Wiederholungsgefahr, gibt es Sinn, die kleinere Varianten noch mit abzudecken.
Bedeutet für uns, wir schreiben jetzt hier auch nicht groß Hilfsgutachten oder so, sondern wir prüfen einfach die Voraussetzungen ganz normal weiter, weil sie kumulativ vorliegen müssen und auch vor allem um die Fortsetzungsfeststellungsklage zu beenden, möchte das Gericht einfach auch dann alle Voraussetzungen abgeklappert haben. Und deswegen gucken wir uns jetzt auch die Unmöglichkeit von Maßnahmen gegenüber den Verantwortlichen. Also könnte die Polizei gegen die Demonstranten vorgehen. Hier hat Kurosch ja gesagt, okay, es könnte natürlich sein, dass man nicht weiß, wie viel kommen und so weiter. Und ja, aber man muss natürlich auch sagen, man kann aus anderen Ländern noch Polizisten anfordern. Man hat ja auch noch die Vollzugspolizei. Man kann die Bundespolizei noch holen. Man kann diese Gegendemonstration absichern. Man kann die vielleicht sogar verlegen. Man kann die Veranstaltung sogar auch vielleicht verlegen, wenn das irgendwie geht. Das bedeutet, es gab noch ganz viele Möglichkeiten und Maßnahmen, die die Polizei hätte ergreifen können. Beziehungsweise der Bürgermeister. So, und dann kommen wir auch noch zur Voraussetzung Unmöglichkeit für die Polizei, die Gefahr abzuwehren. Das müssen wir aber auch verneinen, denn scheinbar konnte sie sie irgendwie anders noch abwehren. Damit kommen wir zum Ergebnis. Das Ergebnis sagt, dass wir eine rechtswidrige Verbotsverfügung haben, denn die Verbotsverfügung hätte so nicht an den Kameradschaftsbund ergehen dürfen, weil sie nicht der richtige Verantwortliche sind, denn sie haben die konkrete Gefahr nicht selbst hervorgerufen, waren auch nicht Zweckveranlasser und können auch nicht als Nichtstörer herangezogen werden, denn es war noch genug Zeit, um die Gefahr, die den Veranstaltungsteilnehmern droht, abzuwehren. So, das ist die Antwort. Was hier Schwerpunkte des Falles waren und was ihr noch aus dem Fall mitnehmen könnt, das sagt uns auch nochmal Professor Stielkens.
Das waren letztlich die Subsumption, die Verwertung der Sachverhalte, der Sachverhaltsinformationen, die Zuordnung zu den ganzen Bereichen. Also bedeutet zunächst einmal, schematisch wäre vor allen Dingen wichtig gewesen, dass man diese Sachen mit dem Nichtstörer, dass man das tatsächlich in den Tatbestand der Verbotsverfügung reinzieht und nicht als Ermessensprüfung oder sowas macht. Also hier bei dem Fall, wenn ich mich recht erinnere, aber ist so, glaube ich, kommt man gar nicht zum Ermessen. Und das wird auch gern falsch gemacht, dass dann alles, was mit Grundrechten zusammenhängt, irgendwie in die Ermessensprüfung reingelegt wird. Oder man denkt, im polizeirechtlichen Fall muss da irgendwas zur Verhältnismäßigkeit kommen. Ja? Das ist hier gar nicht der Fall, weil die Tatbestandsvoraussetzungen schon nicht gegeben sind. Und man allenfalls bei der Nichtsteuerfrage dann implizit überlegt hat, wozu führt denn das, wenn man das so zulassen würde. Also das wäre von der Struktur her wichtig, dass man halt klar ist, dass das alles auf der Tatbestandsebene spielt und dass es um Subsumption und die einzelnen Tatbestandsmerkmale geht. Und dann ist es eben wichtig, ich denke generell auch für spätere Gerichtsentscheidungen oder auch für und deswegen auch bei der Fallbearbeitung ist der Hauptschwerpunkt immer, dass man tatsächlich mit der Sachverhaltsinformation arbeitet und die darstellt. Das ist auch so letztlich, was die Kläger, aber auch die Behörde vom Gericht erwartet. Ich habe ja nicht umsonst was vorgetragen im Prozess. Also gesagt, das sind meine Gründe. Also die Verwaltung begründet ihre Entscheidung. Der Kläger erwidert darauf. Und das führt dann dazu, dass es eben für das Gericht oder jetzt eben für die Fallbearbeitung oder für jeden, der das Recht prüft, sinnvoll ist, wenn er eine Struktur hat, dass er, etwa wenn der Betroffene hier was sagt und die Behörde was sagt, dem man sich hinterher nicht anschließen will, dass man so einen Aufbau hat, also sinngemäß, so dumm ist das nicht, was die Behörde da sagt, ja, aber, also man, dass man das Argument ernst nimmt. Und das meine ich mit Sachverhalt verwerten. Also das heißt, die Idee mit dem Image der Stadt ist jetzt nicht von vornherein von der Hand zu weisen. Und die Behörde will auch wissen, ob das jetzt ein Grund ist, um die Freiheit des Vereins hier einzuschränken. Und darauf muss man antworten. Und das hat dann nicht nur Sinn, dass man sagt dann als Gericht, Image ist kein Schutzgut der öffentlichen Sicherheit, sondern dass man halt das ein bisschen ausführt, ja? Warum das nicht der Fall ist. Und in dem anderen Fall ist eben, ja, warum ist der jetzt eben? Man könnte überlegen, dass der Verein hier ein Störer ist, aber warum ist er keiner? Ja? Und der Form, also dass man dieses Argument hat, und das, denke ich, ist ein wichtiger Ansatz für die Falllösung und für die Verwertung von den Sachverhaltsinformationen, dass man sich in die verschiedenen Rollen der Beteiligten hineinversetzt und überlegt, was will ich eigentlich vom Gericht für meine Gebühr, erwarte ich eigentlich dafür, dass ich dafür wenigstens eine Antwort bekomme und auch von rechtlichem Gehör. Ja? Mhm. Und deswegen ist es immer sehr frustrierend, wenn die Leute, also für Korrektur frustrierend, für den Prüfling hinterher natürlich noch mehr, aber wenn die Leute halt viel schreiben, jetzt Gott weiß, was sie auf Zulässigkeit schreiben, aber immer gerade dann aufhören, wenn es interessant wird. Oder hier eben Gefahrenbegriff sagen und dann einfach nur schreiben, Image der Stadt ist aber keine Gefahr, ist kein Schutzgut öffentlicher Sicherheit. sondern da hat man gesagt, ja, aber das sagen die doch, also sie wollen doch irgendwas dafür hören, das ist, schreit der Sachverhalt doch nach, dass man irgendwas dazu erzählt. Ja. Und es gibt relativ wenig Fälle, die wir auch mal gemacht haben, wo die Betroffenen erkennbar Unsinn erzählen. Ja. Aber auch im Prinzip, normalerweise ist das nicht so, sondern der Sachverhaltsbearbeiter, der Sachverhaltssteller will eigentlich dann schon eine Einordnung der Argumente der Parteien haben und dass die auch dann verarbeitet werden. Sodass das hier praktisch die Punkte sind, wo man am meisten, also strukturell richtiges Arbeiten, also Subsumption, und dann in der Subsumption, also nicht nur die Begriffe definieren, sondern eben tatsächlich darunter dann auch subsumieren und argumentieren, das machen. Und dann ist man relativ schnell, muss man sagen, relativ schnell schon bei relativ hohen Punktzahlen. Also der Fall ist insoweit wirklich ganz gut geeignet, weil der relativ wenig zum Auswendiglernen konzipiert ist, jetzt außer den Punkten, die wir mal gemacht hatten, sondern wo relativ viel Sachverhaltsinformationen gegeben werden, mit denen man dann auch was anfangen kann.
Und damit sind wir fertig mit dem Fall. Und Kurosch hatte wieder recht, und zwar die Verbotsverfügung war rechtswidrig. Hättest du eine andere Idee gehabt, wie die diese Veranstaltung da... Ich meine, das war ja, man muss sagen, die wollten einfach keine rechte Veranstaltung bei sich im Ort haben. Da gäbe es wahrscheinlich, das ist halt schwierig. Ich meine, die auch rechte Veranstaltungen, solange sie nicht vom Bundesverfassungsgericht, also zum Beispiel eine Partei, solange die Parteien nicht verboten sind, dürfen sie auch ganz normal ihre Grundrechte ausüben. Ist ja auch irgendwie richtig so.
Ja, du kannst ja sagen, man könnte die ganze Innenstadt sperren für die Veranstaltung. Es gibt es ja mehrmals, es gibt es ja immer wieder, wenn... Ich glaube, wenn ein US-Präsident zum Beispiel irgendeine deutsche Stadt besucht, dann gibt es mehrmals, dass die komplette Innenstadt abschließen und sagen, okay, heute ist hier eine Veranstaltung, bitte entweder bleibt ihr zu Hause oder hier, dann dürft ihr euch da bewegen, aber ansonsten geht es leider nicht. Mit so einer allgemeinen Verfügung, also nicht mal unbedingt nur auf sie gerichtet, sondern auf die generelle Sicherheit gerichtet, wäre es, glaube ich, einfacher gewesen, weil so war es halt sehr speziell. Ne? So hast du ja gesagt, das sind die Probleme, das ist die Problemveranstaltung. Das hat die ganze Sache ein bisschen schwieriger gestaltet.
Und wenn du halt nicht willst, dass irgendwie so rechtsextreme Veranstaltungen bei dir abhalten, dann ist ein Verbot immer zu krass. Du kannst halt vor allem auch mit Auflagen arbeiten, indem du ihnen strenge Auflagen auferlegst, also in der Hoffnung, dass sie sagen, oh, die Auflagen sind mir zu streng, gehe ich woanders hin.
Ja.
So, das wäre halt auch eine Möglichkeit. Ja,
sehr gut.
Sind wir fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und eine neue Folge. In diesem Format gibt es in 2 Wochen wieder. Nächste Woche kommt eine Folge nur mit uns zwei. Und deswegen sagen wir bis nächste Woche.
Macht's gut.
Tschüss.